Hallo und herzlich willkommen bei Tauchtalk, dein Podcast, wenn es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wieder dein Host und ich freue mich riesig, weil ich sitze heute nochmal mit dem lieben Marco Röschmann hier von Aquamed. Herzlich willkommen, lieber Marco.
Ja, hallo Caro, schön dich wiederzusehen.
Ja, ich freue mich auch ganz arg. Der liebe Marco, der war schon mal bei unserem Podcast und wir haben, ich glaube, zwei Folgen zusammen gedreht. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann scroll gerne runter und hör dir erstmal die Folgen, die vorherigen mit Marco an. Weil heute gehen wir nämlich ein bisschen mehr Deep Dive in das Thema rein, das Marco uns heute mitgebracht hat, beziehungsweise was ich heute mitgebracht habe. Aber als allererstes möchte ich, dass du, Marco, dich doch einfach noch mal kurz vorstellst für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
Ja, mein Name ist Marco Röschmann. Ich bin der ärztliche Leiter und einer der Geschäftsführer von der Medical Helpline Worldwide. Das ist eine Assistenzzentrale und zu der gehört auch Aquamed. Aquamed ist der tauchmedizinische Fachbereich in dieser Zentrale. Ich bin, wie gesagt, der ärztliche Leiter und von daher auch Arzt und natürlich Tauchmediziner. Tauche selbst auch gerne und ja, ich glaube, viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen.
Und bist heute hier, damit ich dich mit Fragen löchern kann, richtig?
Genau, damit habe ich gerechnet.
Sehr schön. Ja, nach unserer letzten Podcast-Folge hast du ja in der Folge so ein bisschen erstmal die Assistance erklärt und was das genau ist. Und dann kam die Frage auf, ob das so ähnlich ist wie eine Hotline. Und tatsächlich konnte ich das gar nicht so erklären. Dann habe ich dich gefragt und dann haben wir gedacht, warum machen wir nicht einfach darüber nochmal eine Podcast-Folge?
Ja, total gerne. Und ich kann diese wabernde Frage auch gleich schon mal so ein bisschen vorab beantworten. Also eine Assistance ist eigentlich eine Einrichtung normalerweise einer Versicherung. Also so ist das zumindest entstanden. Vielleicht will ich da mal so einen ganz kleinen Schritt in die Vergangenheit gehen. Das ging eigentlich los so in den 50er Jahren, im letzten Jahrhundert. Und es gibt eine sehr, sehr nette Anekdote, wie Assistenzen überhaupt entstanden sind. Kein Mensch weiß, ob die stimmt oder nicht stimmt. Auf jeden Fall soll ein französischer Mitarbeiter einer Versicherung nach Italien gefahren sein und hatte dort einen Verkehrsunfall. Und er war nun italienisch, des Italienischen nicht mächtig und hatte sich dann überlegt, oh Gott, was macht er denn jetzt? Da kam Polizei an und der andere Autofahrer wollte ja auch was von ihm. Also das Ganze muss sehr turbulent gewesen sein. Er hatte Angst, er hatte Not gehabt und er wusste zufällig, dass einer seiner Freunde, die ebenfalls bei ihm in der Versicherung mitarbeiteten, dass er zufällig Italiener von Haus aus war. Und den hat er dann in seiner Verzweiflung angerufen und der hat sich darum gekümmert und hat dann mit der Polizei gesprochen, der hat übersetzt und der hat dann auch gleich gesagt, ja, hier gibt es Versicherungsbinden, natürlich ist der versichert und so weiter und so fort. Am Ende ist alles gut gegangen und das soll die Geburtsstunde des Themas Assistance gewesen sein. Also Assistenzen sind vereinfacht gesagt Hilfsdienste, die den Menschen in Notlagen helfen. Und in diesem Fall die allerersten Assistenzen, das waren Pannendienste. Ganz bekannt im deutschen Raum ist natürlich der ADAC, der die erste große Autoassistance dann aufgebaut hat. Und das ging dann in ganz vielen Bereichen weiter, wie zum Beispiel medizinische Notfälle, das sind dann die medizinischen Assistenzen. Und es gibt auch, also viele Menschen bezeichnen auch so Logistikunternehmen als Assistenzen, wie Fleurup zum Beispiel, diese Blumendienste, da ruft man auch an, die haben dann wiederum Kontakte. Es gibt ja keinen Fleurup-Blumenladen, sondern Fleurup hat dann wiederum ja auch nur Rahmenverträge mit anderen Blumenshops und die rufen die dann an und dann kriegt ihr irgendwie Blumen nach Hause geliefert. Und so etwas macht dann, das machen Assistenzen. Und die Medical Helpline, wie der Name schon vermuten lässt, ist eben eine medizinische Assistenz. Und dann gibt es bei den medizinischen Assistenzen, die sind vor allen Dingen dazu da, um für die Versicherung Notfälle abzuwickeln. Denn als Beispiel angenommen, du hast, Caro, du hast eine Auslandsreise Krankenversicherung, dann wird dir bei irgendeinem Versicherungsunternehmen, dann sind das ja auch ganz normale Menschen, die abends ins Bett wollen oder die abends nach Hause gehen wollen. Und wenn du dann nachts irgendwie einen Notfall hast oder sowas, ist keiner da, der sich drum kümmern kann. Zumal dann auch die Fremdsprachigkeit wahrscheinlich auch fehlt. Ein normaler Versicherungssachbearbeiter, der kann vielleicht noch Englisch, aber die anderen Fremdsprachen sind dann schon schwieriger. So, und die Assistenzen sind dann wiederum, werden von einer Versicherung in der Regel auch betrieben oder gegründet als eigene Unternehmen. die dann für die Versicherung quasi diese Schäden abwickeln. Das heißt, du rufst dann an bei deiner Versicherung, in Wirklichkeit landest du aber bei der Assistance. Und was ja telefonanlagentechnisch heute gar kein Problem ist, dann sprichst du mit dem Sachbearbeiter und der sagt, hier, ich bin die Versicherung XY, wie kann ich dir helfen? Und dann sagst du, ja, ich habe hier einen großen Notfall, ich bin verletzt. Und dann sagt dann der Sachbearbeiter, der dann auch natürlich in diesem Sinne auch geschult ist, wie schwer ist denn deine Verletzung und was können wir tun oder gehen wir am besten ins nächste Krankenhaus. Und
Also,
das macht.
aber also ist es ja rein theoretisch dann schon wie eine Hotline.
Richtig. Das heißt, eine Assistance, die stellt in der Regel die Hotline. Es gibt einige sehr, sehr, sehr große Assistancen. Da nennt man das gesamte Unternehmen Assistance und die haben dann wiederum eigene Hotline-Zentralen. Da haben die Tausende von Mitarbeitern. Ich nenne mal, das wird vielen nicht so richtig bekannt sein. Es gibt ein Unternehmen, das heißt International SOS. Das arbeitet vorwiegend für große Firmen und Unternehmen, also für Siemens, Mercedes und sowas, wenn die Mitarbeiter Tausende von Mitarbeitern im Ausland haben. Und die haben so ein ISOS, also International SOS, wird abgekürzt ISOS und wird im Englischen ausgesprochen ISOS. ISOS hat insgesamt, ich meine, 12.000 Mitarbeiter weltweit. Das ist ein Riesenladen und die haben einige große Notrufzentren. Das sind dann so richtige Callcenter, wo dann die ganzen Anrufe eingehen. Bei Unternehmen, wie es bei uns ist, wir haben hier auch so eine kleine Einsatzzentrale, die ist aber deutlich überschaubarer. Das ist ein großer Raum, der ist ungefähr so 30, 40 Quadratmeter und da sitzen mehrere Leute drin.
Okay, verstehe, alles klar. Jetzt hast du eben gerade das Thema Versicherung angesprochen. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie arbeiten denn Assistenzen mit Versicherungen zusammen?
Die Assistancen werden normalerweise von den Versicherungen beauftragt. Also das heißt, die Versicherung sagt dir, also ich bin jetzt die Versicherung, liebe Caro, du bist meine Assistance. Caro, ich möchte, dass du die Anrufe für mich entgegennimmst. Dann sagst du, ich bin zwar ein lieber Mensch, aber ich will auch ein bisschen Cash dafür haben, nicht? Und dann ist normalerweise der Deal, dass man einfach sagt, man kriegt so eine Pauschale für jeden einzelnen Kunden, der gemeldet ist und natürlich dann auch für die Fälle, die du abwickelst. Dann sagst du, wenn ich wenig Arbeit habe, kriege ich wenig Geld. Wenn ich viel Arbeit habe, kriege ich natürlich viel Geld. Von dir, lieber Versicherung. Die haben also so einen Rahmenvertrag. Und dann sagt, und eine der Bedingungen ist auch, dass die Assistance natürlich auch genau über die Versicherungsbedingungen Bescheid weiß, die die Versicherung auch stellt. Und dann kann der Assistance-Mitarbeiter dann ans Telefon gehen und sagen, ja, hier, ich bin die Versicherung XY, ich bin die Sicherheitsversicherung für dich und was kann ich für dich tun, nicht? Und dann ist es wiederum bei den Assistenzen so, da gibt es, ich sagte ja, wir sind eine medizinische Assistenz, dann gibt es Assistenzen, da arbeiten nur reine Sachbearbeiter und wenn dann medizinische Notfälle sind, dann leiten die, die haben so eine Hintergrundabteilung, das wird First Level Call, das ist der Sachbearbeiter, und dann Second Level Call, das sind dann so die das sind die medizinischen Spezialisten, das sind in der Regel Krankenschwestern, Rettungssanitäter, irgendwie sowas aus diesen Berufsfeldern, die können dann schon ein bisschen mehr weiterhelfen. Und dann, wenn es wirklich schwere Notfälle sind, wo dann halt tatsächlich auch nochmal ein Arzt drüber gucken sollte, dann ist da auch noch ein Arzt im Hintergrund. Aber in der Regel hast du mit dem Arzt im Hintergrund gar nichts groß zu tun. Den kriegst du gar nicht ans Telefon. Und das ist vielleicht eine kleine Besonderheit, wenn ich das vielleicht mal erwähnen darf. Das ist schon bei uns bei Aquamed anders. Das hat auch einen rein logischen Grund. Denn bei uns, wenn ihr dort anruft, habt ihr jedes Mal die Möglichkeit zu wählen, wollt ihr nur mit einem Assistance-Mitarbeiter sprechen, da geht es um Fragen, wer übernimmt meine Kosten, wo schicke ich eine Rechnung hin oder könnt ihr mir ein Krankenhaus empfehlen, was hier in der Nähe ist? Oder geht es wirklich um eine medizinische Beratung, was gerade bei Tauchunfällen ja wichtig ist? Denn bei Tauchunfällen, beispielsweise du kommst, du hast getaucht und tauchst auf und hast irgendwie Kribbeln in den Armen oder vielleicht Herzklopfen oder irgendwelche Symptome und du kannst überhaupt nicht einsortieren, ist das ein Tauchunfall oder nicht. Und deshalb haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass du auch direkt unsere Ärzte direkt erreichen kannst, nicht? Und das heißt, du rufst bei uns an und dann ist, man nennt das Dispatcher, dann kommst du ein Dispatcher, der sagt, hier willst du mit einem normalen Mitarbeiter reden oder mit einem ärztlichen Mitarbeiter. Und dann sagt dann der Kunde, okay, ich will mit dem Arzt sprechen, drückt er auf die 2 und dann hat er, oder die 1, weiß ich gar nicht, wie es bei uns genau ist, aber dann hast du auf jeden Fall den Arzt direkt am Apparat. Und das ist schon eine Besonderheit, das bieten nicht viele Assistenzen, diese Möglichkeit, direkt dir einen ärztlichen Rat zu holen.
Ja, vor allem ist es ja, glaube ich, auch so, ich meine, das hattest du in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass viele Assistenzen ja auch zwar vielleicht Mediziner haben, aber viele kennen sich gar nicht mit Tauchmedizin aus, ne? Und das ist ja bei euch auch nochmal so was komplett Spezielles.
Genau, ich hatte dir ja, da, ich meine, das hätte ich auch beim letzten Mal auch gesagt, wir sind ja in dieser Funktion auch in den deutschen Rettungsdienst mit eingebunden. Das heißt, wir arbeiten wirklich wie eine Giftnotrufzentrale. Das heißt, wenn uns ein Notarzt anruft, dann können wir denen auch gleich weiterhelfen. Ist das eher ein Tauchunfall? Also angenommen, jemand hat Brustschmerzen oder sowas, dann können wir gleich sagen, das ist eher ein Tauchunfall oder ist eher halt ein, könnte ein Herzinfarkt oder ähnliches sein. Und dann wissen die auch gleich, müssen sie zu einer Intensivstation oder müssen die zu einer Druckkammer hinfahren. Also das passiert auch schon regelmäßig.
Okay, sehr, sehr spannend. Muss ich denn jetzt bei diesen Versicherungsbedingungen auf irgendetwas achten?
Oh ja, das ist in der Tat wichtig. Also die meisten Dinge drehen sich um das Thema Auslandsreise-Krankenversicherung. Da gibt es das berühmte Kleingedruckte. Und in der Regel achten viele Menschen immer nur auf den günstigen Preis und denken dann, naja, warum brauche ich eine teure Versicherung, wenn ich es auch günstiger haben kann? Den Gedanken habe ich übrigens genauso, geht mir ja auch nicht anders. Aber der Teufel steckt dann doch im Detail. Und zwar sind dann häufig auch mehr Leistungen drin. Und ich will dir einfach mein Beispiel nennen. In den allermeisten Versicherungsbedingungen, auch in Ausnahmsweise-Krankenversicherung, steht die Formulierung drin, es werden medizinisch notwendige Kosten übernommen. In den etwas hochwertigeren Versicherungen steht drin, es werden medizinisch sinnvolle Kosten übernommen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, hä, das ist doch das Gleiche oder wo ist da überhaupt der Unterschied? Und ich will das mal an zwei Beispielen darstellen. Das eine ist das Thema Rücktransport. Angenommen, du hast in den Alpen, in Südtirol, also in Norditalien auf Deutsch gesagt, hast du einen schweren Skiunfall. Du brichst dir das Bein, wirst im Krankenhaus versorgt und in Südtirol, also in Bozen, gibt es wirklich die besten chirurgischen Kliniken, die man sich so vorstellen kann. Da wirst du optimal wirklich medizinisch versorgt. Aber dann liegst du in diesem Krankenhaus, du bist medizinisch versorgt und es gibt keinen Grund mehr, zumindest keinen medizinischen Grund mehr, dich zurückzubringen nach Deutschland. Das heißt, in dem Fall musst du dich um den Rücktransport selber kümmern. Das bedeutet, notwendig, denn es besteht, wie gesagt, keine medizinische Notwendigkeit mehr für diesen Rücktransport, denn du bist ja versorgt. Und das ist zum Beispiel eine Tücke, die ist so offensichtlich und an die denkt keiner. Und das kriegen wir so häufig, dass die Leute sich dann beschweren, ja, ich hatte eine Versicherung da und da und die wollen das nicht übernehmen. Ja, weil da medizinisch notwendig drin steht und dann muss man den Kunden das auch, und ich bin auch Gutachter für solche Sachen, und das sind immer wieder so Rechtsstreitigkeiten, weil die Leute sehr naiv sind, wenn sie diesen Begriff notwendig hören, ne? Und medizinisch sinnvoll bedeutet, alles, was in diesem medizinischen Umfeld sinnvoll ist an Maßnahmen, das wird übernommen. Und dazu gehört natürlich in jedem Fall auch der Rücktransport. Denn der Mensch braucht ja irgendwann auch seine Anschlussheilbehandlung in Deutschland oder seine Reha oder was auch immer. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man das alles als ein Workflow auch macht von Assistenten. Und das macht dann tatsächlich auch von den Versicherungsleistungen auch, ich würde mal sagen, durchaus mal 5 oder 10 € pro Versicherung auch aus. Und darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Und ein anderes Beispiel, auch sehr nahegelegt, hatten wir jetzt gerade letztes Jahr tatsächlich persönlich im Umfeld meine Lebensgefährtin. Wir waren Skifahren gewesen, also Langlaufski, und sie ist hingefallen, hat sich das Handgelenk gebrochen. Das ist sehr, sehr unangenehm, tut auch weh. Und in diesem Fall ist es so, dass eine notwendige Primärversorgung da drinnen besteht, dass man das Handgelenk richtet. Das ist ein bisschen unangenehm, da wird er so an so einer Schlaufe festgemacht und wird kräftig gezogen, natürlich alles unter Betäubung, bis das Handgelenk wieder in dieser Position ist, wie es ist. Und dann wird es eingegipst, dann ist es soweit stabil und dann kann man nach Hause fahren und dann wird es halt eben da eventuell operiert zu Hause. Das ist medizinisch notwendig. Und medizinisch sinnvoll ist auch hier, dass man natürlich diesen Zwischenschritt gar nicht macht, sondern sieht, aha, das Handgelenk ist gebrochen, wir operieren es hier gerade vor Ort. Und das würde dann auch getragen werden. Nicht? Und das ist genau der Unterschied zwischen diesen Begriffen medizinisch notwendig oder medizinisch sinnvoll.
Okay, sehr spannend. Das sind ja richtig viele Dinge, worauf man achten muss, was man so als Normalsterblicher gar nicht weiß. Gibt es denn jetzt noch andere wichtige Dinge? Ich meine, wie schon gesagt, ne, das sind ja jetzt ganz viele Dinge, auf die man achten muss. Und gibt es da noch andere Dinge, die ich jetzt zum Beispiel so an die oder an diese Informationen, an die ich so überhaupt nicht rankommen würde?
Doch, man kommt an diese Informationen ran. Also gerade eigentlich ist es gar nicht so viel, Caro. Die Erklärung war viel, aber es geht um diesen Begriff, ob medizinisch notwendig oder sinnvoll getragen wird. Das ist eigentlich eine relativ einfache Formulierung. Und da kann man auch direkt, wenn man ins Reisebüro geht, auch direkt fragen, nicht? Und das wissen in der Regel auch die Reisebürokaufleute, die kennen diese ganzen Hintergründe natürlich auch. Und eine andere Sache, die von Bedeutung ist, für wie lange gilt eine Auslandsreisekrankenversicherung? Denn es ist ja eine Auslandsreisekrankenversicherung und der Begriff Reise bedeutet, dass die Reise beginnt irgendwann und sie hört irgendwann auch wieder auf. Und da haben sich bei den allermeisten Versicherungen so der ungefähr so einen Zeitraum von 48 Tagen eingeruft, hätte ich beinahe gesagt, bei einigen halt eben auch 56 Tage oder bei ganz wenigen auch mal 64 Tage. Das bedeutet, für diesen Zeitraum kannst du ins Ausland reisen. Und wenn du am 65. Tag oder danach einen Unfall hast, dann würde der nicht mehr getragen werden. Und wir kriegen manchmal so etwas irritierte Fragen, dass die Leute denken, das bedeutet, also ich darf im ganzen Jahr zum Beispiel nur 56 Tage verreisen. Nein, das bedeutet es nicht, sondern es bedeutet halt eben, eine Reise darf maximal 56 Tage dauern, nicht? Und wenn du diese Reise überschreitest, also die Reisedauer, das passiert bei Studenten zum Beispiel, die einen Auslandsaufenthalt machen oder ein Auslandssemester, dann kann man dann häufig auch Verlängerungen dazu buchen. Das ist durchaus üblich. Aber das sollte man im Blick behalten, wie lange, gerade wenn man längere Reisen machen will, wie zum Beispiel so eine Nordamerika-Rundtour oder sowas, nicht, wo man mal in der Tat 2 oder 3 Monate weg ist.
Okay, spannend, sehr, sehr spannend. Das bedeutet, wenn ich das nicht weiß und ich bin vielleicht 3 Monate, keine Ahnung, ja, wie du schon sagst, irgendwie machen
Immer
Auslands.
doch mal Kanada, ist ein schönes Ziel.
Ja, genau. Ich gehe jetzt nach Kanada für eine längere Zeit. Ich mag's, wollte jetzt mal ein bisschen in die Kälte
Genau.
von der Wärme in die Kälte und ich weiß das nicht und ich verletze mich vielleicht im 3. Monat. Dann bringt mir auch meine Auslandsreiseversicherung nichts, wenn ich das nicht vorher abgeklärt habe.
Richtig, genau, nicht? Also wenn du das, deshalb muss man das halt eben vorher wissen, wie lange reicht die eigentlich für eine Reise? Das spielt natürlich nur bei längeren Reisen, denn ich glaube, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, aber ich glaube, das ist sogar gesetzlich irgendwo oder verordnungsmäßig festgelegt, dass die Mindestdauer sind 48 Tage. Und von daher ist man in der Regel immer safe, wenn man dann 6 Wochen auf einer Reise ist, also wenn eine Reise nicht länger als 6 Wochen dauert.
Ja, okay, alles klar, ja, sehr gut zu wissen. Ja, Marco, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele wichtige Informationen. Ich meine, wir haben ja hier auch viele Zuhörer, die gerne auf Tauchreisen gehen, auf Tauchsafaris und wo natürlich immer was passieren kann. Und da ist es natürlich enorm wichtig, diese an solche Informationen zu kommen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst.
Ja, total gerne, Caro. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Wenn ihr möchtet, dass der Marco öfter in unseren Podcast kommt, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein. Ihr könnt auch hier sehr gerne zum Beispiel auf allen möglichen Podcast-Plattformen den Podcast gerne bewerten. Da freuen wir uns. Und wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut, dann gerne auch den Kanal abonnieren oder einfach mal in den Kommentar schreiben, ob der Marco öfter zu uns kommen soll oder nicht. Bis dahin würde ich sagen, Marco, nochmal vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, gerne. Tschüss.